ich stehe ab und zu da mal am Olympiaturm oben und dann gucke mal auf die Stadt und denke sich, um Gottes Willen, das müssen wir alles sanieren und umstellen. Ne? Ich bin manchmal erstaunt darüber, dass ich erstaunt bin, dass es vernunftbegabten Wesen nicht gelingt, mit so einer absehbaren Herausforderung von wie Klimawandel zum Beispiel, wirklich umzugehen.
Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
Muckbook lädt wieder ein zu einer spannenden Stunde, die dich inspirieren wird, wenn du gerade zuhörst und dir denkst, wie geht es eigentlich weiter mit dem Klima, wie geht es eigentlich weiter mit dem Verkehr, wie geht es weiter mit meiner Heizung und all diesen Fragen, die man so hat, wenn man in einer Stadt wie München lebt und den Menschen, der in so einer Stadt maßgeblich Einfluss darauf hat, auf die Antwort, die auf deine Fragen gefunden wird. Diesen Menschen haben wir heute zu Gast, nämlich Christine Kugler, die Leitung des Referats für Klima- und Umweltschutz in München. Seit 2021 ist sie dort Referentin in einem Referat, das für sie geschaffen wurde, kann man sagen. Auf jeden Fall ist es mit ihr entstanden. Und wir werden heute auf jeden Fall all diese Fragen klären wollen und zumindest besprechen, die man so im Kopf hat, wenn man sich Gedanken macht, wie es weitergeht mit dem Klimaschutz. Und gerade in Zeiten der aktuellen politischen Umwälzungen ist das natürlich besonders toll, dass wir jetzt die Christine zu Gast haben, was wir schon lange vorhatten. Aber der Terminkalender ist, wie zu erwarten ist, bei einer Referatsleitung sehr voll. Aber heute ist sie da. Schön, dass du es geschafft hast, zu Muckbook zu kommen.
Hallo, genau, sehr gerne.
Super. Also, du bist jetzt im mittlerweile dann fünften Jahr, ja, oder? Mhm. Ja, kann man sagen.
Genau.
Ja. Im Führungssattel, im Amtssattel dieses Referates und hast natürlich maßgeblich Einfluss auf die Zukunft wie wenige andere Menschen in unserer Stadt. Jetzt ist natürlich die Einstiegsfrage bei dir besonders spannend, wenn man sich fragt, was hast du vor Augen, wenn du durch das München der Zukunft gehst, wenn du dich jetzt in die Zukunft beamst, ins Jahr 2040 und wir sitzen hier im Fat Cat, unserem neuen Muckbook-Büro, ehemaliger Gasteig, oberhalb der Isar und jetzt kommst du aus der Tür raus, wir haben das Jahr 2040, was ist bis dahin passiert? In was für einer Stadt lebst du dann?
Schön wäre, wenn es das Klimareferat gar nicht mehr geben müsste, weil wir bis dahin klimaneutral sind. Das war natürlich eine schöne Vision, sodass wir uns dann nur noch um Umweltschutz und Umweltvorsorge und so weiter kümmern. Und die Idee ist natürlich, in 2040 wir kühlen und heizen mit dem heißen Schatz im Untergrund, den wir haben, mit der Geothermie. Wir haben die Dächer funkeln mit Photovoltaik. Wir haben 20-30% Photovoltaik auf den Dächern und decken damit ganz, ganz viel des Strombedarfes. Wir nutzen und teilen statt zu besitzen. Wir haben eine zirkuläre Wirtschaft, die aus sich selbst heraus sozusagen die Rohstoffe produziert. Wir haben keinen Abfall mehr. Die Müllverbrennungsanlage, die gibt es gar nicht mehr, die muss es auch nicht mehr geben, die wird stillgelegt. Die Stadt wird leiser, sie wird sauberer, wir bewegen uns mit eigener Muskelkraft zu Fuß, auf Rollen, auf Rädern durch die Stadt, schlafen besser, haben weniger Lärm natürlich auch. Und wir sind gewappnet für Starkregenereignisse, es wird schon ein bisschen heißer in der Stadt, aber wir können über Schwammstadtprinzipien den Regen aufhalten und wir können über die Verdunstung kühlen wir die Stadt und wir haben ganz viel Grün in der Stadt natürlich an der Fassade und ganz viele Bäume, weil wir brauchen ja keine Parkplätze mehr. Genau. Und ja, und wir haben es auch geschafft, dass wir uns, also jetzt mit Blick auf Biodiversität und Artenvielfalt, dass wir uns ein intaktes Ökosystem erhalten, dass wir keine Roboter oder sowas brauchen, um die Pflanzen zu bestäuben, sondern dass wir den Wohlstand, den die Natur uns ja beschert, indem sie ja dafür sorgt, dass wir Lebensmittel hier in der Stadt haben, das haben wir uns bewahrt. Wir haben intakte Ökosysteme und wir schaffen es uns, aus der Region zu ernähren, indem wir gute regionale Wertschöpfungsketten aufbauen zwischen der Landwirtschaft und hier dem Bedarf in München. Und was würde mir noch einfallen? Ja, wir leben relativ entspannt und gehen gut mit unserer Zeit um. Ja.
Aber das ist wirklich eine tolle Liste, wenn du jetzt aber überlegst, 2040 klingt ja so fern.
Ja.
Und das sind ja eigentlich aber nur noch 15 Jahre.
Es sind eigentlich nur noch 15 Jahre, das stimmt.
Ist das jetzt eine Wunschliste und eine Vision oder ist das was, was du realistisch findest?
Also ich glaube, vielleicht müssen wir das Datum nochmal verschieben von 2040 auf 2060 oder 2070. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir in die Richtung kommen. Aber in der Tat, das, was du ansprichst, das ist ja eins der großen Herausforderungen, die wir haben im Klimaschutz. Wir müssen im Grunde eine langlebige Infrastruktur komplett transformieren, ja. Und wenn man sich jetzt mal so zeitlich ein bisschen in die Vergangenheit beamt, da muss man sich ja vorstellen, wir haben ja über Jahrhunderte von Millionen ist zum Beispiel Steinkohle entstanden. Ja. Und dann gab es den Beginn der industriellen Revolution vor 150 Jahren. Wir haben angefangen, die Kohle aus dem Boden zu holen, sie zu verfeuern. Wir hatten die Jahre der Beschleunigung in den 50er Jahren nach dem Krieg, als alle Umweltindikatoren sozusagen ins Negative nach oben geschossen sind. Und wir haben es geschafft, innerhalb von einigen Jahrzehnten diesen Schatz in der Erde, diesen Kohlenstoff zu verbrennen. Ja. Und jetzt müssen wir innerhalb von 20, 30 Jahren eine autogerechte Stadt umbauen. Wir müssen von fossilen Kraftwerken umstellen auf regenerative, dezentrale Anlagen. Wir haben einen kompletten Umbau dieser langlebigen Infrastruktur vor uns und ja auch diese Abhängigkeit, die wir ja im Moment noch haben. Und das ist natürlich verrückt, im Grunde, wenn man drüber nachdenkt. Also man könnte ins Zittern kommen, aber wir kommen natürlich nicht ins Zittern.
Aber deshalb ist vielleicht ja so ein Paket, was jetzt auch die neue Bundesregierung angekündigt hat. Also wir nehmen jetzt den Podcast gerade im März auf, März 25. März ist auch das Stichwort. Und da ging es ja um 100 Milliarden für die Infrastruktur und für 500 Milliarden. Genau, für die Infrastruktur. Ist das vielleicht auch gerade der richtige Moment, um wirklich zu sagen, wir müssen hier so viel umbauen, es ist wirklich nicht mehr mit irgendwelchen Hausmitteln zu schaffen. Wir müssen viel größer denken, um diesen Wandel zu schaffen?
Absolut, ja.
Ja. Und da siehst du vielleicht auch, wenn man in die Stadtdiskussion geht, dass viele Menschen womöglich überfordert sind mit dem Wandel und der Geschwindigkeit. Ich habe gerade gesagt, okay, klingt alles gut, aber 15 Jahre, dann ist schon 2040. In 10 Jahren will München klimaneutral sein. Ist denn das überhaupt noch zu schaffen? Du hast vor einem Jahr wurdest du in der Süddeutschen gefragt, bis 2035 will München klimaneutral sein. Ist das noch zu schaffen? Damals hast du gesagt, ist ein ambitioniertes Ziel, aber du hast es nicht ausgeschlossen. Es war knapp 2 Jahre ist das her. Wie siehst du das heute?
Ja, also es gibt ja dieses schöne Bild, dass die Kommunen die gefesselten Treiber des Klimaschutzes sind. Das hat der Deutsche Städtetag mal gesagt. Und es stimmt natürlich. Wir
gefesselte Treiber könnte aber eigentlich auch heißen Treiber. Gefesselte Treiber des Klimawandels.
Ja.
Eigentlich beides.
Ja.
Weil ihr könntet es schützen, ihr seid aber aktuell der größte Verursacher.
Ja,
des CO2-Ausstoßes.
Natürlich. Und die Großstädte machen ja insgesamt 80% aus des Treibhausgas. Ausstoßes. Also die Städte sind die Ermöglicher, aber gleichzeitig natürlich auch die Verursacher der Treibhausgasemissionen. Warum ich auf die gefesselten Treiber komme, ist, wir haben im Moment dieses sehr umstrittene Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz, das läuft auf das Zieljahr 2045. Ja. Und es ist für uns natürlich als Kommune wahnsinnig schwierig, wenn sozusagen 10 Jahre früher, als es der gesetzliche Rahmen vorschreibt, zum Beispiel die Klimaneutralität in der Wärmeversorgung zu erreichen. Wir wissen, dass es enorme Anstrengungen braucht, gerade bei der Erschließung der tiefen Geothermie. Also nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern einfach auch Zeit, Genehmigungsverfahren, alle diese ganzen Themen. Ne? Da spielt natürlich das Bergbauamt noch eine Rolle und so weiter. Ist ja alles vollkommen berechtigt, aber es dauert einfach. Und wir, also Meine Einschätzung im Moment ist, wir haben im Moment ein bisschen die frustrierende Situation, dass wir, glaube ich, das Richtige tun und auch sehr stark jetzt gerade in die Umsetzung gehen in allen Bereichen. Also wir stoßen wahnsinnig viel an in der Quartiersarbeit. Wir kümmern uns um den Aufbau von Nahwärmenetzen und so weiter. Wir haben im Moment ein bisschen das Problem, dass wir das strategisch Richtige tun, die Erfolge sich aber erst später einstellen werden zum Teil. Ne? Es wird nicht immer unmittelbar wirksam. Um ein Beispiel zu nennen, wenn wir heute versuchen, Gebäude auf Fernwärme umzustellen, ne? Also Wärmenetz, Anbindung an ein Wärmenetz ist ja eine der Optionen im Gebäudeenergiegesetz, dann haben wir im Moment die Situation, dass wir kein CO2 einsparen, weil die Fernwärme, die ja im Moment über Gas erzeugt wird, hauptsächlich einen ähnlichen Fußabdruck hat wie das Gas. Wenn aber dann Anfang der 30er Jahre sehr stark die Tiefengeothermie die fossilen Energien verdrängt in der Fernwärme, dann geht es rasant nach unten. Und je mehr Häuser wir bis dahin angeschlossen haben, umso spürbarer wird dieser Effekt. Also nur um mal ein Beispiel zu nennen. Mhm. Das heißt, wir haben im Moment gerade, wir machen gerade die Kärntnerarbeit. Ja? Und erst wenn dann alle diese Aktivitäten gut zusammenlaufen, dann irgendwann wird die Kurve nach unten schießen. Das passiert aber jetzt nicht sofort, sondern im Moment sehen wir eben eher eine Seitwärtsbewegung. Und diese Erfolge, die, wie gesagt, die werden sich erst später einstellen.
Ja. Und das Energiegesetz, Gebäudeenergiegesetz ist, glaube ich, schon ein ganz guter Stichpunkt auch für das Thema die Menschen mitnehmen. Ja,
genau.
Da hat es ja sicherlich, du bist ja von den Grünen ins Amt gehoben worden, bist selber aber parteilos, auch interessant. Zwischenfrage, warum eigentlich?
guter Punkt. Ich habe mir das mal überlegt, aber da kam, glaube ich, dann der Jugoslawienkrieg dazwischen. Und da habe ich dann irgendwie den Schritt nicht gemacht, ja.
Okay, und jetzt bist du quasi clean geblieben, warst nie in der Grünen Partei, bist von den Grünen aus den Stadtwerke Bädern, das muss man vielleicht auch noch sagen, wo du seit 2007 dann die Leitung hattest für die Bäder, Schwimmbäder Münchens und natürlich viel mit dem Thema Energie zu tun hattest, hast du dir viel Wissen erarbeitet, um dann auch dieses Referat leiten zu können. Und ich denke, gerade auch das Thema Kommunikation hast du bei den Stadtwerken kennengelernt. Wo waren denn die größten Fehler deiner Meinung nach bei der Kommunikation dieses so in Verruf geratenen Gebäudeenergiegesetzes?
Das ist eine sehr interessante und eine sehr schwierige Frage. Ich habe mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht, wie das eigentlich passieren konnte, dass dieses Gesetz so viel Unmut und so viel Widerstand erzeugt hat. Ich finde es auch erstaunlich vor dem Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch Triggerpunkte von Steffen Mau kennt, der hat ja diese Arenen aufgespannt, also der hat ja eine soziologische Studie gemacht.
Also wo er festgestellt hat, dass die Menschen gar nicht so weit auseinander sind.
Ja, genau. Und das gibt ja eigentlich ein bisschen Hoffnung, weil er hat ja eigentlich gesagt, die Tatsache, dass es sowas wie Klimawandel gibt, ist eine akzeptierte. Ja, also das wird nicht in Frage gestellt. Es gibt aber Unterschiede mit Blick auf das Tempo, mit Blick auf die Geschwindigkeit. Wie schnell soll es gehen? Es gibt ein Unbehagen in Richtung, sind die Lasten auch gleich verteilt? Also werden diejenigen, die viel verursachen, auch adäquat herangezogen? Und ne, wie werden die Lasten verteilt? Auch wirtschaftlich, wie werden die Lasten verteilt? Und es gibt natürlich dieses Thema dieser ökologischen Bevormundung. Und ich habe mich wirklich auch nochmal mit diesem Thema beschäftigt. Es gab auch nochmal eine sehr interessante Studie von der DENA und die haben nochmal untersucht, wie denn der Gebäudeenergiezustand eigentlich ist. Gerade in diesem Ein- und Zweifamilienhausbereich finden wir 40% der Gebäude sind in einem eher schlechten energetischen Zustand. Das sind diese Gebäude, die so in den 60er Jahre entstanden sind, vor der ersten Wärmeschutzverordnung. Und es gibt auch einen Zusammenhang, dass überproportional viele einkommensschwächere Haushalte in diesen eher schlecht sanierten Häusern leben. Ja. Und jetzt kommt das Gebäudeenergiegesetz. Ja. Und jetzt gibt es diese maximale Übergriffigkeit ins Private. Ja. Robert Habeck persönlich geht in den Heizungskeller und dreht irgendwie, ja, reißt die Gastherme raus und baut eine Wärmepumpe ein. Also eine maximale Übergriffigkeit ins Private, das ist, glaube ich, der eine Triggerpunkt sozusagen. Und dann
ähnlich wie beim Auto quasi, so dieser private Raum.
Genau, dieser private Raum. Und dann kommt aber vielleicht noch, und da bewege ich mich jetzt absolut im Bereich der Spekulation, aber so mein Gefühl sagt, es könnte natürlich auch sein, dass genau dieses Gefühl, man wird jetzt gezwungen, was an seinem Haus zu machen. Man hat vielleicht dieses Unwohlsein schon länger, ne? Eigentlich müsste man mal sanieren, eigentlich müsste man mal was machen und so weiter, ne? Die nächsten Generationen interessieren sich vielleicht gar nicht mehr für das Haus, weil die Kinder leben in Bossen oder so, ja? Und diese Idee, das kommt ja so ein bisschen aus den Nachkriegsjahren. Jeder hat ein eigenes Haus, ein eigenes Auto. Man fährt dreimal im Jahr in Urlaub. Das ist ja dieses neue Wohlstandsmodell. Es gibt Bildungsgerechtigkeit. Es gibt Chancengerechtigkeit. Das ist ja eigentlich das, was uns trägt und was uns in der Vergangenheit getragen hat. So eine Vorstellung. Und indem man sozusagen das Scheinwerferlicht darauf richtet, dass da ein Sanierungsbedarf ist, der vielleicht den einen oder anderen Haushalt ökonomisch überfordert. Na, da könnte man vielleicht von sowas sprechen wie von einer narzisstischen Kränkung, weil ja dieses Wohlstandsmodell, was ich mir erarbeitet habe in meinem Leben, ja, in Frage gestellt wird, na, in gewisser Weise. Weil man im Grunde jetzt da irgendwie sieht, okay,
aber
und dann kommt die ökonomische Überforderung. Und dann kommt noch
vielleicht
die
können sie sich einfach nicht leisten.
Ja, diese, genau. Ja. Und diese ökonomische Überforderung damit eben und auch dieser Zwang, dass man jetzt, wenn man Geld hat, das eben in das Haus steckt, in die Veränderung der Heiztechnologie, in die Wärmedämmung und so weiter. Das ist ja kein Zwang, man muss sich jedes Haus anschauen. Da gibt's, für alles gibt es Lösungen und es muss auch nicht immer teuer sein. Aber dieses Gefühl wirkt natürlich beklemmend. Und dann kommt natürlich noch dazu eine mediale Landschaft, die sehr populismusaffin oder immer populismusaffiner wird. Und dann ist der Funke da und dann brennt es plötzlich. Ne? Und also, ich glaube, dass es so was in diese Richtung, also ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber so ein bisschen so diese Richtung ist. Ja. Übergriffigkeit und also so ein Konglomerat von Dinge, die unglücklich aufeinander getroffen sind.
Weil zum Inhalt nochmal, du bist ja wirklich Expertin, wenn man das jetzt nochmal so beurteilt aus so einer Vogelperspektive, war es jetzt handwerklich wirklich so schlecht, wie die Kampagnen es einem dargestellt haben, dieses Gebäudeenergiegesetz? Oder stehst du dahinter? Weil es ist ja aktuell so, wie es läuft. Findest du es so in Ordnung?
Also ich glaube, was super, super wichtig ist, und das kam ja noch in das Gesetz hinein. Ich glaube, die unglückliche Situation damals war ja, dass das Paket, wie genau dieses Thema, was ich gerade adressiert habe, wir müssen unbedingt auch einkommensschwächeren Haushalten erlauben, diesen Technologieumstieg zu machen. Also es ist ganz, ganz wichtig, diese soziale Flankierung dieses Gesetzes ist super, super wichtig. Und soweit ich das verstanden habe, war das ja damals so, als bei der Genese dieses Gesetzes, dass der Entwurf durchgestochen wurde und die Verhandlungen genau zu dieser sozialen Frage noch am Laufen waren. Mhm. Und die Grünen waren, man kann jetzt sagen, so anständig, nichts aus laufenden Verhandlungen zu erzählen. Ja? Und das war, glaube ich, einer der kommunikativen Fehler. Also es wird was rausgestochen, was noch nicht zu Ende verhandelt ist und wo der entscheidende Baustein, wie federn wir das sozial ab, noch gefehlt hat, dass es da eben schon in der Presse war. Und das hat dann eben diesen Unmut und vielleicht auch das, was ich so beschrieben habe, dass es natürlich Eigentum verantwortet und plötzlich kommt es wieder so ins Bewusstsein. Das GEG ist nicht das einfachste Gesetz, wenn man es durchliest. Es ist schon sehr komplex. Das ist schon was eher für die Fachleute und für die Fachwelt. Ich finde es jetzt aber nicht schlecht handwerklich tatsächlich gemacht. Ich glaube, der große Fehler war eben das, was ich gerade beschrieben habe, ja.
Und die soziale Frage ist ganz interessant, dass du darauf auch gleich zu sprechen kommst. Das beobachtet man ja oft, auch wenn man sich mit den Menschen unterhält. Viele fühlen sich da einfach auch abgehängt, wissen nicht, wie sie es bezahlen sollen, fühlen sich alleingelassen und von der Politik nicht verstanden. Und denke, das ist sicherlich auch ein Punkt, wo die populistischen Parteien natürlich dann punkten können, ohne Lösungen zu haben. Ihr habt aber auf städtischer Ebene dieses Thema auch als SPD-regierte Stadt seit Jahrzehnten natürlich das Thema soziale Gerechtigkeit auch im RKU sehr hochgehängt und auch verschiedene Fördermodelle.
Ja.
Das ist vielleicht auch ganz interessant. Da gibt es ja auch ein Projekt, das du quasi ins Leben gerufen hast, das FKG.
Ja. Förderprogramm klimaneutrale Gebäude.
Klimaneutrale sogar.
Ja, genau. Wie
ist denn da der aktuelle Stand? Ist das, läuft das jetzt? Muss das wieder gekürzt werden?
Also das ist 2022 entstanden. Wir hatten damals große Diskussionen im Stadtrat. Alle waren auch damals sehr begeistert, dass es sowas gibt. Wir haben ja das alte Förderprogramm Energieeinsparung komplett umgedreht und wir haben das Programm sehr stark auf Klimaneutralität ausgerichtet und wir hatten wirklich eine ganze Latte von Arbeitsaufträgen aus dem Stadtrat heraus, was noch alles irgendwie gemacht werden soll. Da ging es auch ganz stark um Zirkularität und so weiter. Das Förderprogramm klimaneutrale Gebäude war ja im vergangenen Jahr doch dann nochmal stark unter Druck geraten, gerade vor dem Hintergrund der Haushaltssituation. Und der Stadtrat hat entschieden, was ich vollkommen berechtigt finde, zum Beispiel den Neubau zu streichen. Hintergrund ist einfach, beim Neubau ist es so, dass der gesetzliche Standard mittlerweile so hoch ist, dass der kleine Hebel, den man noch hat, um die Gebäude in eine noch bessere Energieeffizienzklasse zu bringen, unverhältnismäßig teuer ist. Und wenn ich aber im Neubau sowieso von vornherein eigentlich, und das ist ja der Standard, eine klimaneutrale Wärmeversorgung einplane, dann ist die Gebäudehülle auch nicht mehr so entscheidend. Also insofern finde ich das berechtigt, den Neubau zu streichen. Und er hat viel Geld verschlungen, das muss man einfach sagen. Und wir haben eben auch im Bereich der Photovoltaik, die ja inzwischen auch sehr stark marktfähig ist, also solche Förderprogramme dienen ja auch dazu, so einen Markthochlauf zu pushen, ne? Und wir waren mit dem Photovoltaikausbau also jetzt 2 Jahre lang immer weit über den Zielen unseres Masterplans und haben jetzt eben die Förderung für die Anlagentechnik gestrichen. Wir fördern noch die Umfeldmaßnahmen für Mieterstrommodelle, wir fördern noch die Photovoltaikberatung. Also insofern ist es eingedampft worden. Wir haben nochmal 2 kleine Bausteine dazu entwickelt, die uns gerade bei der Quartiersarbeit und bei der Umsetzung der Wärmewende sehr helfen. Das eine ist, dass wir eine Beratungsleistung entweder rechtlich oder technisch anbieten und finanzieren für Nahwärmenetze, also für da kommen ja auch stärker bürgerschaftliche, genossenschaftliche Modelle in Frage, was super, super spannend ist. Und die können sich dann eben eine Beratung holen. Und wir fördern Bohrungen bei Grundwasserpumpen. Und das hat einfach den Hintergrund, wir haben eine strukturelle Benachteiligung der eher teuren Grundwasserwärmepumpen. Weil durch den Förderdeckel, den es gibt im BEG, wir koppeln uns ja an das Bundesprogramm in dem Fall. Und haben aber diesen heißen Schatz im Untergrund. Und es ist ja vollkommen, also es ist ja wirklich schade, sehr, sehr schade, wenn wir diesen Schatz nicht nutzen, sondern stattdessen laute Luftwärmepumpen zum Beispiel in die Gärten setzen. Und deswegen haben wir jetzt nochmal einen Zusatzbaustein, der wird jetzt im Mai aktiv geschaltet, für die Bohrungen gemacht. Und jetzt gerade im Moment sind wir an einer Mieterinnenstudie dran, die wird jetzt noch im vor der Sommerpause in den Stadtrat kommen. Und wir überlegen gerade nochmal diese Herausforderung, die ich gerade beschrieben habe, in diesem Ein- und Zweifamilienhaus, sind es eher sozusagen Häuser in schlechterem Zustand, aber eben auch mit der vielleicht einkommensschwächeren Haushalten oder älteren Menschen, die gar nicht mehr kreditwürdig sind. Da haben wir dieses Problem, das versuchen wir zu adressieren. Und im Mieterinnenbereich versuchen wir eben auch nochmal über Fördermodelle das Ganze in eine stärker soziale Ausrichtung zu führen. Grundsätzlich kann man sagen, jeder Fördereuro, den wir einem Vermieter geben, darf nicht auf die Modernisierungsumlage angerechnet werden und ist damit ein guter Euro, weil er eben die Mieten, die Kaltmieten nicht erhöht.
Genau, das hattest du auch in einem Interview schon mal betont. Für dich wäre eigentlich so dieses Dilemma, dass man eigentlich durch diese Sanierung der Gebäude den Mietpreis weiter nach oben treibt. Da hast du eine Idee, wie man das umgehen könnte mit der Warmmiete-Thematik. Das musst du nochmal erklären. Jetzt hört mal alle gut zu. Ist sehr spannend.
Ja, das ist sehr spannend. Das ist ein Modell, was leider nie Eingang gefunden hat irgendwie in den Gesetzesrahmen.
Bis jetzt.
Bis jetzt. Also in anderen Ländern gibt es es schon. Man kann im Grunde haben wir ja das Problem oder die Herausforderung ist ja, dass wir im Moment immer denken in Kaltmiete plus Nebenkosten. Und wenn saniert wird, dann steigt die Kaltmiete und die Heizenergiekosten sinken. Die Frage ist immer, sinken sie so stark, dass die Erhöhung der Modernisierungsumlage dadurch neutralisiert wird? Ja. Und da gibt es jetzt eben dieses sogenannte Investor-Nutzer-Dilemma. Der Vermieter muss investieren, der muss das Geld in die Hand nehmen und der Mieter profitiert unter Umständen von sinkenden Heizenergiekosten, hat aber eben auch möglicherweise höhere Modernisierungskosten zu tragen. Und so Warmmietenmodelle, wenn man jetzt eher sozusagen Warmmiete rechnet, dann werden ja die beiden Dinge miteinander verbunden und sie gehören ja eigentlich auch zusammen. Und da gibt es so, also von Agora Energiewende gibt es so eine Idee zu sagen, es gibt so eine Warmmiete mit Temperaturfeedback, ja,
die im Grunde 20 Grad.
Ja, 20 Grad oder sowas, das kann jetzt beliebig sein. Und wenn jetzt jemand unter 20 Grad heizt, dann wirkt sich positiv aus und wenn das über 20 Grad heizt, dann kann man da das ökonomisch so rechnen. Es ist relativ kompliziert, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Denken in Kaltmiete plus Heizenergiekosten in Zeiten der Wärmewende eigentlich überholt ist und dass wir viel stärker die Warmmiete insgesamt in den Blick nehmen müssen, denn die ist wirklich entscheidend. Es gibt Beispiele, das ist auch in dieser DENA-Studie ist da eins drin, da ist es tatsächlich so, wenn ich ganz, ganz schlecht, Mietshäuser saniere, die in einem sehr, sehr schlechten energetischen Zustand sind, dann habe ich eben den großen Vorteil, dass ich den Riesenhebel für den Klimaschutz habe und gleichzeitig aber in diesen Fällen die Wahrscheinlichkeit, dass die Heizenergiekostenreduzierung so hoch ist, weil der Gap so groß ist, dass ich da eben dann auch wirklich von der Warmmiete her gedacht neutral bin. Oder vielleicht sogar Geld einspare. Und das ist natürlich super, super interessant, weil ich dann die soziale Frage mit der Lösung der Klimakrise wunderbar miteinander verbinden kann. Aber es klappt auch nicht in jedem Haus. Man muss sich jedes Haus anschauen. Es wäre völlig unseriös, jetzt zu sagen, dass es der Regelfall ist. Es gibt die Fälle, aber es gibt auch andere Fälle.
Und man muss ja auch sagen, nicht nur wegen des anstehenden Klimawandels oder der Klimakatastrophe, wie man es ja eigentlich auch nennen könnte, ist es ein Thema, sondern allein auch wegen der beschlossenen Gesetze wie dem CO2-Preis.
Ja.
Ich denke, auch viele haben immer noch nicht erkannt, was eigentlich, wenn sie mit Gas oder Öl heizen, auf sie zukommt.
Ja.
Erklär nochmal, was der CO2-Preis jetzt auch für alle Münchner Gasheizungsbesitzer bedeutet.
Ja, also wir werden 2027, also Stand heute, ne? Wir reden jetzt März 2025.
Genau.
Stand heute ist es so, dass im Jahr 2027 dann dieser ETS2 in Kraft tritt. Das ist also das European Trading System. Und da werden eben die Sektoren Verkehr und Gebäude eben mit einbezogen auch in den in die CO2-Bepreisung. In Deutschland ist es schon der Fall, aber eben mit fixen CO2-Preisen, die liegen gerade bei 55 Euro je Tonne, soweit ich weiß.
Genau, also da war Deutschland tatsächlich durch die Große Koalition, glaube ich, damals sogar Vorreiter.
Genau,
die EU,
Vorreiter
aber man gewesen, braucht jetzt nicht unbedingt erwarten, dass das jetzt wegkommt mit März, weil die EU hat im Grunde auch schon was vorbereitet.
Ja. Genau. Okay. Ja. Und das Spannende an diesem ETS2 ist nicht nur, dass der ausgeweitet wird, auch auf den Gebäudebereich und den Verkehrssektor, sondern das Spannende ist, dass es ein sogenannter Mengencap ist. Also das heißt, es wird eine bestimmte Menge an Emissionszertifikaten in den Markt gegeben und der Preis reguliert sich über die Nachfrage. Und die Simulation dieser Preise, das reicht zwischen 100 Euro pro Tonne bis zu 300 Euro pro Tonne. Kein Mensch weiß, welchen Einfluss dieses System dann nachher auf die Preisbildung hat. Es ist praktisch ein sich am Markt bildender Preis, der ganz schwer prognostiziert werden kann. Und der kann aber natürlich wirklich dazu führen, dass die CO2-Preise sehr, sehr stark nach oben gehen. Ich würde heutzutage niemandem mehr mit Blick darauf und auch mit Blick auf Anforderungen aus dem GEG, dass man mehr Biogas verwenden muss. Ich würde niemandem um Gottes Willen raten, heute noch eine Gasheizung einzubauen. Ich halte es ökonomisch für eine wirklich möglicherweise ganz fatale Entscheidung. eine Wärmepumpe, wir haben so Berechnungen im Haus, eine Luftwärmepumpe zum Beispiel, die jetzt nicht ganz so teuer ist, die ist über die Lebenszeit sehr viel wirtschaftlicher, wenn sich der höhere Investitionspreis amortisiert hat. Mhm. Ja. Und damit fährt man meiner Meinung nach besser. Genau, darauf muss man sich einstellen.
Ja, ja. Das wird nämlich, finde ich, oft nicht ausreichend in die Zukunft geblickt bei dieser Frage der zukünftigen Bepreisung. Aber kommen wir doch nochmal zu diesem Schatz, den du jetzt schon mehrfach angesprochen hast, auf dem wir Münchner glücklicherweise sitzen. Ist das wirklich so ein seltener Zustand, dieses warme Grundwasser, an das man so gut kommt in München? Oder sind die anderen Kollegen da alle sehr neidisch auf dich aus den anderen Gemeinden beim Städtetag?
Ja, also wir haben schon außergewöhnlich gute Bedingungen in München. Es gibt natürlich Grundwasser, oberflächennahes Grundwasser gibt es und auch Tiefengeothermie gibt es natürlich auch an anderen Stellen in der Bundesrepublik. Aber wir haben in München natürlich die Besonderheit mit dieser Schotterebene, die sich, ja, es hat sich ja alles über Jahrtausende gebildet. Und wir haben eben eine Schotterebene, wir haben da eine hohe Durchlässigkeit auch und wir haben da wirklich einen geothermischen Schatz, der schon außergewöhnlich ist. Und wir haben das super, super Glück auch hier in München, dass wir einen Lehrstuhl für Hydrogeologie haben, der seit Jahren dieses Reservoir erforscht und wir haben eine unglaublich gute Datengrundlage, die auch in unserer Wärmeplanung drin steckt und wir sind gerade dabei, das Ganze jetzt auch nochmal mit einem vom BMWK geförderten Projekt, GIGA-M nennt sich das, also Großraum München, so weit zu erforschen, dass wir sagen, wie können wir diesen tiefen geothermischen Schatz, viele Umlandgemeinden gehen ja jetzt auch auf Tiefengeothermie, vollkommen berechtigt. Wie können wir diesen tiefen geothermischen Schatz so explorieren, dass die einzelnen Bohrungen sich gegenseitig nicht negativ beeinflussen?
Das bedeutet aber auch, diese Geothermie ist auch kein unendlicher Schatz, sondern wie jeder Schatz hat er auch ein Ende der Truhe. Ja? Kann man denn ganz München überhaupt mit diesem geothermischen Wärmeschatz versorgen?
Also die, wenn man jetzt auf die Tiefengeothermie schaut, dann haben wir einen Transformationsplan Fernwärme, der davon ausgeht, dass wir, ich glaube, gut 8 Terawattstunden über Tiefengeothermie bereitstellen können. Wir müssen aber den heutigen Wärmebedarf von 11 Terawattstunden auf 8 Terawattstunden senken in diesem Fernwärmegebiet, trotz Verdichtung und trotz Ausbau des Netzes, ja. Und trotz Wachstum, also Riesenaufgabe, und könnten damit dann aber etwa 80% der Fernwärme über Tiefengeothermie versorgen. Das würde funktionieren. Das ist sozusagen die Planung der Stadt. Das heißt, wir müssen ja beides machen. Wir müssen schon auch die Gebäude anfassen mit dem Wärmebedarf. Ein Teil davon erledigt der Klimawandel. Ja. Aber ein Teil davon kommt natürlich auch über. Naja, weil die Temperaturen nach unten gehen und also die Durchschnittstemperaturen nach unten gehen und damit natürlich auch nicht mehr so viel geheizt werden muss. Kühlung wird wichtiger. Das ist der Vorteil an der Nahwärme, da kann ich kühlen und heizen gleichzeitig. Mhm. Genau. Und was jetzt die oberflächennahe Geothermie angeht, da gilt bei uns ein bisschen First Come, First Serve. Es kann eben auch bei diesen Grundwasserpumpen schon sein, dass das Nachbargrundstück nicht mehr optimal versorgt werden kann, weil die voll in der Kältefahne liegen. Und das heißt, diejenigen, die zuerst den Schatz erkennen und nutzen, die sind natürlich, haben die Nase vorn.
Da entsteht aber doch auch ein riesiges Konfliktpotenzial zwischen Nachbarn. Da hat auch noch keiner drüber gesprochen.
Ja, das haben wir schon ein bisschen im Blick. Und es dauert lange, bis wir an den Punkt kommen. Das muss man natürlich schon sagen. Und bei der oberflächennahen Geothermie, da gibt es nochmal was super Spannendes. Wir haben ja durch die Versiegelung der Stadt ist die Temperatur in den vergangenen Jahren um 1 bis 2 Grad angestiegen des oberflächennahen Grundwassers. Und es ist schlecht. Es ist ökologisch schlecht.
Aber zum Heizen gut.
Ja, ist doch super. Und da ist es nämlich so, also wegen der Erschöpflichkeit, da ist es sogar so, dass diese Exploration über Grundwasserwärmepumpen eigentlich diesem anthropogenen Temperaturanstieg entgegenwirkt und deswegen ökologisch super ist. Also es ist total sinnvoll, das zu machen. Bei der tiefen Geothermie wird man irgendwann mal wahrscheinlich auch an Grenzen kommen. Das ist aber natürlich auch noch ein Feld, wo wir einfach dranbleiben müssen und das auch wissenschaftlich begleiten müssen.
Genau. Super. Aber das ist jetzt eben schon mal ein Thema, mit dem der auch mit dem Wärmeplan zusammenhängt, der dich die letzten Monate oder dein ganzes Referat maßgeblich wahrscheinlich beschäftigt hat. Ihr wart alle Städte sind beauftragt worden, das fertigzustellen. Ihr wart eigentlich jetzt weit vor der Deadline schon fertig mit eurem Wärmeplan,
oder? Ja. Wir haben schon 2022 uns einen Beschluss abgeholt, dass wir, also lange bevor das überhaupt in der Diskussion war, dass wir sowas wie eine Wärmeplanung brauchen und haben seither intensiv dran gearbeitet, in einer sehr guten Kooperation mit den SWM auch. Sehr vertrauensvoll auch, haben alle Datenschätze zusammengetragen und es ist jetzt wirklich was entstanden, was für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt sehr hilfreich ist. Es ist ein bisschen interaktiv auch gestaltet, man kann in seine Adresse reinschauen und kann schauen, welche Optionen habe ich. In aller Regel sind es unterschiedliche Optionen, der Wärmeplan schreibt auch nichts vor, es ist einfach nur, er macht einfach das die Alternativen auf, die man hat. Ja. Und es gibt dann immer auch noch eine kleine Erklärung.
Aber er legt schon fest, wo die Fernwärme mal hinkommen wird, um die sich die Stadt kümmert.
Genau, also der Wärmeplan, das große Big Picture ist sozusagen, im Moment haben wir ein Drittel Fernwärme, überwiegend fossil erzeugt und zwei Drittel Gas und Heizöl. Und dann in 2045, spätestens in 2045, haben wir dann zwei Drittel Fernwärme. Über die Verdichtung, über den Ausbau, auch über Nahwärmenetze, also netzgebundene, sozusagen wärmenetzgebundene Energieversorgung, Wärmeversorgung, zwei Drittel, die über Tiefengeothermie versorgt wird und auch noch ein bisschen Wasserstoff für die Spitzenlast in den Kraftwerken. Und ein Drittel sind wir einfach frei von fossilen Energien, komplett autark, weil wir Umweltwärme anzapfen und Umweltwärme ist Luft, ist erdreich über Erdwärmekollektoren und eben Grundwasserwärmepumpen.
Das reicht für ein Drittel?
Das reicht für ein Drittel.
Das heißt, es wurde ja auch schon angekündigt, dass die Stadtwerke ihr Gas dann irgendwann einfach nicht mehr ausliefern.
Ja, das ist eine interessante Frage. Es gibt ja nach wie vor eine Anschlusspflicht an das Gasnetz. Das ist natürlich ein bisschen paradox.
Ja.
Also in der Schweiz ist es anders. Ne? In der Schweiz funktioniert das zum Beispiel so, die sagen, ich habe jetzt hier eine Straße, ich komme in 5 Jahren und stelle diese Straße auf ein Wärmenetz um, regenerativ versorgt. Ihr könnt euch in 5 Jahren umschließen. In 10 Jahren komme ich nochmal, dann könnt ihr euch auch umschließen und dann gibt es kein Angebot mehr, sozusagen. Mhm. Also die machen das wirklich sehr systematisch, Straße für Straße für Straße, stellen das um und geben aber immer 2 Zeitpunkte für die Umstellung. Mhm. Ja. Das macht natürlich viel Sinn, weil man dann ganze Straßen sozusagen auf einmal umstellt und irgendwann auch dann diesen Strang stilllegen kann des Gasnetzes. Bei uns in Deutschland wird es anders laufen. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, bis das Gasnetz endgültig stillgelegt wird. Also irgendwann dann 2045 fortfolgende vermutlich, weil ja dann kein Gas mehr verbraucht werden darf, wenn das GEG so bleibt, wie es im Moment gerade formuliert ist. Aber da wird es schwieriger, auch diese straßenweise Umstellung. Wir versuchen ja in der Quartiersarbeit auch da genau hinzuarbeiten. Aber es gibt eine Anschlusspflicht an das Gasnetz. Das heißt, wenn jetzt ein Gebäudeeigentümer sagt, ich möchte einen Anschluss an das Gasnetz, dann muss der auch, wenn es wirtschaftlich technisch vertretbar ist, auch realisiert werden.
Noch, ja. Das klingt ja eigentlich alles sehr zuversichtlich und eigentlich positiv, was du berichtest. Ihr habt einen Plan, ja? Und ihr habt im Grunde auch einen Schatz.
Ja.
Trotzdem hast du ja auch gesagt, die Klimaziele 2035 zu erreichen, du hast dich wieder um die Antwort gedrückt, merke ich gerade. Ambitioniertes Ziel, ja, ich habe gesagt, du hast vor 2 Jahren gesagt, es ist ambitioniert, aber hast nicht ausgeschlossen, es zu erreichen.
Ja.
Eigentlich klingt es jetzt eher so, als würdest du sagen, das städtische Ziel 2035 klimaneutral zu sein, ist aufgrund der Bundesgesetzgebung eigentlich nicht möglich.
Ja, also wenn ich natürlich ein GEG habe, was auf ein anderes Zieljahr hinläuft und wir haben ja die Problematik, dass Bund, Land und Kommunen unterschiedliche Zielsetzungen haben, dann ist das absolut berechtigt. Ich habe aber, also ich möchte es jetzt nicht komplizierter machen, als es ist, aber Man könnte natürlich 2035 auch sowas wie als Chiffre für die Pariser Klimaziele definieren, für das 1,5-Grad-Ziel. Ne? Und es gibt ja unterschiedliche Wege. Entweder sozusagen ein gerader Strich nach unten oder das, was ich vorher beschrieben habe, erstmal eine Seitwärtsbewegung und dann ein starker Abfall und ein Auslaufen bis 2050. Dieser Pfad, der auch mit Paris kompatibel wäre, ja, also nur von der Struktur des Pfades her, ja. Der ist meines Erachtens ein bisschen realitätsnäher, weil eben diese Transformation dieser Infrastruktur so viel Zeit erfordert, weil wir alles umbauen müssen. Und deswegen glaube ich, ist das ein Zielpfad, die Kurve wird eher so sein, ja. Und ob dann die Fläche darunter identisch ist mit der Fläche, wie wenn man sozusagen gerade auf 2035 geht, das ist eigentlich die spannende Frage. Und das ist natürlich unser Ehrgeiz, dahin zu kommen.
Ja, und okay, du wirkst auf jeden Fall noch nicht zermürbt, ja? nach dem, was du alles an Aufgaben vor dir hast. Und auch, wir haben ja auch den Georg Dunkel schon da gehabt mit dem Mobilitätsreferat, der natürlich ähnlich wie bei dem Thema Heizung, wo alle irgendwie Angst um ihre Gasheizungen hatten und ihre oder Angst vor der Wärmepumpe, das Gleiche beim Thema Verkehr mit der Elektromobilität diskutiert wird, geht es da ja auch wirklich hart zur Sache mit Bürgerinitiativen bei entfernten Parkplätzen oder sowas. Ihr habt jetzt ein ganz interessantes Konzept entwickelt, auch hinsichtlich der Kommunikation mit den Menschen, dass ihr sagt, eigentlich, ihr redet ungern jetzt immer von der ganzen Stadt, sondern ihr versucht lieber in die einzelnen Quartiere zu gehen und habt mit dem Österreicher Viertel zwischen Pasing und Laim so ein Beispiel auch mal durchexerziert, was da alles zusammenkommen muss, um die Stadt klimafreundlicher zu machen. Und da kamen dann am Schluss auch die Bäume auf die Straße und die Parkplätze weg, weil man sowieso alles umgebaut hat. Mhm. Erzähl nochmal diesen Quartiersansatz, wie du dazu gekommen bist, zu sagen, okay, wir müssen eigentlich die Strategie verändern.
Ja, ich glaube, unser Gedanke dahinter war, dass das Quartier eine räumliche Größe hat, die irgendwie beherrschbar zu sein scheint. Und wo man auch natürlich ganz stark im Gespräch mit den Bürgerinnen ist, automatisch. Ne? Weil ich einfach so eine sinnvolle Einheit habe und nicht mit der ganzen Stadt zu. Ich stehe ab und zu da mal am Olympiaturm oben und dann guckt man auf die Stadt und denkt sich, um Gottes Willen, das müssen wir alles sanieren und umstellen. Ne? Wenn ich aber mich im Quartier bewege, habe ich irgendwie so eine sinnvolle räumliche Einheit. Wir gehen in Quartiere, wo wir wissen, dass das Treibhausgaspotenzial, Reduktionspotenzial besonders hoch ist. Also wir versuchen da Akzente zu setzen. Wir schauen aber auch auf soziale Indikatoren, auf homogene Gebäudestrukturen und so weiter.
Also das ganze Thema Gerechtigkeit.
Das ganze Thema Gerechtigkeit denken wir schon auch mit. Wir haben also die Sozialindikatoren auch vom Sozialreferat in unserer Auswahlmethodik mit implementiert. Und wir gehen dann in diese Quartiere. Und das eine ist, es gibt da zwei unterschiedliche Wege. Das eine sind die sogenannten integrierten Quartierskonzepte. Das kommt ein bisschen aus einem alten Programm der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und die haben im Grunde gesagt, lasst uns doch das Thema Wärmewende gescheit zusammendenken mit der Mobilitätswende und auch der Klimaresilienz. Und das sind Projekte, das machen wir gemeinsam mit der Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung. Da gibt es dann wirklich ein Konzept für dieses Quartier und ein Umstellungszeitraum, Sanierungsmanagement von 3 bis 5 Jahren. Mhm. Und da kann man nämlich genau das tun. Das sind wir eher so in diesem Fernwärmebereich. Da kann man genau das tun, wenn man die Straße eh schon aufreißt, bevor man dann den Straßenbelag wieder drauf tut, kann man sich natürlich Gedanken machen, ob man da auch nochmal Aufenthaltsräume, den urbanen Raum anders gestalten kann, mehr Aufenthaltsqualität reinbringt, mehr Kühlung reinbringt und so weiter und so weiter. Und das finde ich sehr, sehr interessant, also das einfach nochmal gescheit zusammenzudenken und diese Chance am Schopf zu packen und die Straße auch wirklich nur einmal aufzureißen. Genau. Und das andere, was wir machen, und da stoßen wir gerade 20 integrierte Quartierskonzepte an, und bei der anderen, also Österreicher Viertel, das läuft bei uns unter der Energieberatung im Quartier. Das sind so Formate, wo wir reingehen, 4 Monate mit einer kostenlosen Initialberatung. Da haben wir einen Energieberaterpool. Jeder, der möchte, kann das in Anspruch nehmen und kann sich so eine Initialberatung geben lassen. Und das Ganze wird begleitet durch Auftaktveranstaltungen, verschiedene Veranstaltungen. Wir haben auch mal Ausflüge gemacht und uns Referenzprojekte angeschaut und so weiter. Und da ist sehr viel Dynamik drin. Das sind auch Gebiete, die zum Teil für Nahwärmenetze in Frage kommen. Und da schieben wir gerade wahnsinnig viel an. Wir haben jetzt 5 Quartiere gerade im Moment. Jetzt kommen noch 3 dazu und dann kommen bis 2028 nochmal 20 bis 25 dazu. Und mit dem Portfolio schaffen wir ein Viertel der Stadt. Etwa. Ne? Also das heißt, es ist schon ein sehr ambitioniertes Programm. Und die Erfahrung ist eigentlich, ich gehe da immer ganz gern hin, setze mich manchmal auch hinten in die Reihe, um einfach mal so ein bisschen die Stimmung mitzukriegen und zu spüren, welche Fragen bewegen die Bürgerinnen, wie wird es aufgenommen. Und es ist durchaus unterschiedlich. Es hängt auch ein bisschen davon ab, in welchem Quartier wir uns da bewegen. Aber überwiegend, würde ich sagen, sind es sehr... Es ist eine sehr positive Resonanz. Und die Bürgerinnen empfinden das schon als, ja, als gute Hilfestellung. Ja. Wir wollen, dass die Bürgerinnen in der Lage sind, gut informierte Entscheidungen zu treffen. Und dafür muss man sich jedes Haus im Einzelnen anschauen und braucht eine Individualberatung. Und das finde ich super wichtig und das also wird sehr, sehr stark in Anspruch genommen. Wir hatten neulich am Grüner Platz eine Veranstaltung mit 250 Teilnehmenden. Wir mussten noch nachbestuhlen. Die war wirklich großartig, tolle Referenten und sehr hohes Interesse. Und wir spüren auch hohes Interesse zum Beispiel für dieses Thema Nahwärmenetze. Wir fangen ja mit dem Wärmeplan, da kann man Interessensbekundungen eingeben. Wir fangen da ja Interessenten für Nahwärmenetze ein und haben jetzt 2 Veranstaltungen schon gemacht für diese Interessenten, für die, die sagen, ich möchte gerne eine führende Rolle auch übernehmen und stehen dann mit allem, mit dem ganzen Instrumentenkasten für Fragen zur Verfügung. Und bis hin zur Gründung einer Genossenschaft und den ganzen Unterstützungsmöglichkeiten und wie man es technisch macht und stehen auch mit dem Handwerk in Kontakt, weil die können wieder Gebäudenetze realisieren und so weiter und so weiter.
Haben wir denn wieder genug Handwerker überhaupt?
Ja, also die klagen ja eher, dass... diese Unsicherheit und die Verunsicherung eher dazu führt zu so einer Stagnation und man macht erstmal gar nichts oder macht im Zweifel das Falsche, nämlich eine Gasheizung einbauen. Die klagen eher darüber, was ich so wahrnehme. Und wir haben ja ein sehr innovatives Handwerk hier in München. Die SHK-Innung hat ja ein Wärmepumpencenter. Das ist einzigartig in München und die schulen schon von
Beginn an. Einzigartig in München?
Einzigartig in Deutschland.
Bayern. In Deutschland.
Einzigartig in Deutschland.
Wo und sitzt die, das
sitzt da in Sendling, in der Ecke. Ich war auch mal da. Und
das verlinken angeschaut. Wir auch in den Shownotes. Übrigens genauso wie diese Wärmewendekarte, auf der ihr eure Wünsche kommentieren könnt.
Ja. Und die bilden nur noch Wärmepumpen aus zum Beispiel. Okay. Na, die haben so ein Wärmepumpencenter und bilden dann die jungen Auszubildenden in Richtung Wärmepumpen aus.
Ist für dich diese Begegnung mit den Menschen irgendwie für deinen Job auch total wichtig, um das überhaupt mental alles leisten zu können? Weil du bist ja jetzt in einer Situation in diesem Amt, wo du die ganze Stadt umkrempeln musst, enorme Kräfte wirken auf dich ein, der Workload, der in deinen E-Mails liegt, den möchte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und trotzdem sagst du aber eigentlich, du sitzt auch ganz gerne mal so in der letzten Reihe und beobachtest still. Ist das auch vielleicht irgendwie so ein Erfolgsmodell deines Amtes?
Ja, also man findet dann schon Inspiration und es passiert ja dann auch manchmal, dass Bürgerinnen einfach Danke sagen. Ne? Also dass sie einfach sagen, super, dass ihr das macht und so. Und das ist natürlich dann auch eine Wertschätzung, die wieder motiviert. Also gerne auch mal Danke sagen. Das finden wir natürlich schon auch. Das motiviert auch die Mitarbeiterinnen. Die kriegen ja auch E-Mails und gestern mit einer Mitarbeiterin gesprochen und die hat auch gesagt, sie freut sich jedes Mal, wenn dann eine E-Mail kommt, wow, danke, dass ihr uns da so gut betreut und an die Hand nehmt und informiert und beratet.
Wie viele beratende und, Mitarbeitende hast du denn jetzt in deinem
Referat? Also wir haben einen Energieberaterpool von 10, 12, 15. Wir schreiben gerade neu aus.
Genau, aber das ganze Referat jetzt
und
mal?
Das ganze Referat insgesamt, wir haben um die 350 Mitarbeitende. Wobei wir natürlich auch Biodiversität und Naturschutz machen. Wir sind auch zuständig für die Umweltvorsorge und wir sind zuständig für den Umweltschutz, also für den Vollzug. Das heißt, wir stellen auch die wasserrechtliche Genehmigung für die Grundwasserwärmepumpen.
Und das alles mit 350 Leuten?
Ja, ja.
Oh mein Gott.
Wir arbeiten viel.
Das ist aber im Vergleich zu anderen Referaten sehr mickrig.
Wir sind das zweitkleinste Referat, glaube ich,
Mit der zweitgrößten Aufgabe.
Klein, aber fein.
Weil gerade die Personalentscheidungen, da muss ich unbedingt noch einen kleinen Schlenker machen, weil ich da wirklich schmunzeln musste, als ich gelesen habe, dass jetzt diese berühmte untere Naturschutzbehörde ist ja bei vielen Bauherren in der Immobilienwirtschaft so die Angstbehörde, weil die ja alles verhindern kann, was ansonsten an Architekten und Planer sich alles so ausgedacht haben. Und da gibt es ja auch immer die berühmten Träger der öffentlichen Belange, die dann Einspruch erheben können, die dann außerhalb der Ämter arbeiten. Das ist dann sowas wie der Landesbund für Vogelschutz oder der Bund Naturschutz. Und der Rudi Nützel vom Bund Naturschutz war natürlich immer bekannt für seine großartigen Widerstände, wenn es darum ging, irgendwelchen Vögeln oder Getier an den Kragen zu gehen. Und dann stand eben in der Rathausumschau, dass just dieser Rudi Nützel jetzt Chef dieser unteren Naturschutzbehörde in der im neuen Referat wird. Dann habe ich gedacht, oh, jetzt werden wir bald viele Berichte bekommen, was irgendwie alles plötzlich nicht mehr geht. Das kam aber gar nicht. Und irgendwie scheint es auch ein interessanter, ein mutiger, aber trotzdem irgendwie kluger Schritt gewesen zu sein, weil vielleicht ist da jetzt ja auch die Abstimmung mit den Verbänden dadurch einfacher geworden. Ich habe jetzt auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass wir durch den Artenschutz in München zum Erliegen der Baugenehmigung gekommen sind, sondern das hat eher andere Gründe, die wir alle schon in etlichen Podcasts diskutiert haben. Erzähl noch mal kurz mit dem Thema Artenschutz und Rudi Nützel. Wieso hast du dich für ihn entschieden und was ist so deine Zwischenbilanz?
Ja, also Rudi Nützel, wir schätzen ihn sehr. Er hat die Chance genutzt, um im Grunde die Biodiversität, die war schon immer im RKU, gut zu verbinden mit dem unteren Naturschutz, mit dem flächenhaften Naturschutz. Und wir haben da jetzt inzwischen fast alle Stellen besetzen können. Wir haben großartige Leute da und wir, also die sind schon richtig dran an den Themen. Wir machen ganz viel in Richtung Artenhilfsprogramme, Biodiversitätsmonitoring. Wir machen jetzt eine Flächenkulisse Biodiversität, die in diese ganzen Karten der Stadt eingespeist wird. Und wir haben bei der unteren Naturschutzbehörde wir versuchen, also ich werde schon manchmal etwas belächelt, weil ich mich wieder für die Wechselkröte oder die Feldlerche irgendwie einsetzen muss, wenn es um Bauvorhaben geht. Wir versuchen aber natürlich, und das war schon immer die Haltung des Hauses auch in gewisser Weise, dass wir natürlich schauen, dass wir im Zuge dieser ganzen Bebauungsplanverfahren eine konstruktive Rolle einnehmen. Und das, was wir versuchen, gerade auch mit dem Planungsreferat, was noch nicht in jedem Fall gelingt, was aber häufig gelingt, ist, dass wir relativ früh in die Verfahren einbezogen werden. Andererseits ist es tatsächlich so, dass dieser enorme Flächendruck in der Stadt und diese Nutzungskonkurrenzen extrem schwierig werden. Wir haben zunehmend Probleme, auch Ausgleichsflächen zu finden. Wir hatten jetzt neulich ein Projekt, da sind wir mit der Ausgleichsfläche schon Richtung Garching. Ja,
also die berühmte Ausgleichsfläche kommt dann zustande, wenn der Bauherr wenn, grün wegnimmt?
Wenn es einen Eingriff gibt, eben in auch Habitate zum Beispiel, also auch wir sind bei der Wechselkröte, auch wenn sie häufig belächelt wird, aber wir sind da einfach, in München ist das größte Habitat sozusagen und das wertvollste in ganz Bayern. Wir haben da auch eine Verantwortung einfach für den Erhalt dieser Arten. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Artenvielfalt und die Biodiversität, die beschert uns Wohlstand. Ja, das ist unsere Lebensgrundlage. Wie? Wenn wir das nicht mehr haben, gibt es keine Weißwurst mehr auf dem Oktoberfest.
Das musst du jetzt aber mal dem Weißwurstessen erklären, was die Wechselkröte mit seinem Wohlstand zu tun hat.
Ja, nee, also insgesamt, wir haben ja wenn man ein intaktes Ökosystem hat, wo alle, das ist ja alles sehr organisch und miteinander verbunden. Und dieses intakte Ökosystem funktioniert ja. Die Natur funktioniert ja für uns. Und wir können, wenn das zusammenbricht, dann haben wir ein Problem mit der Lebensmittelproduktion.
Also deshalb war in deiner Anfangsvision auch, dass wir keine Roboter für die Bestäubung unserer Apfelbäume brauchen.
Genau, sondern Bienen. Und die Bienen wiederum, die brauchen natürlich auch ein intaktes Ökosystem, fressen und gefressen werden. Ne? Und es funktioniert ja alles. Die Natur richtet ja alles so ein, dass es in sich funktioniert. Also auf jeden Fall versuchen wir natürlich immer, dieses Ökosystem insgesamt zu erhalten und zu stützen, auch über Artenhilfsprogramme, indem man eben bestimmte Arten wieder versucht zu stärken. Und es läuft meines Erachtens wirklich sehr, sehr gut. Wir haben natürlich extreme Konflikte rund um die Fläche. Und wir haben Zielkonflikte auch im eigenen Haus natürlich, ja, zwischen die Wärmewende will, dass Standorte erschlossen werden für die Tiefengeothermie. Virginia Depot ist jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel. Da gibt es die Zauneidechse, geschützte Art, rote Liste, EU-Recht, kommt man nicht dran vorbei. Und gleichzeitig soll da eine tiefengeothermische Anlage entstehen. Und dann gibt es noch eine Schule, die hat Bedarf und so weiter. Und Flüchtlingslager noch in dieser Nähe. Und da haben wir ewig lang Tetris gespielt, bis wir das geschafft haben, alle Flächenbedarfe so in Einklang zu bringen. Und der Kompromiss sieht aber so aus, dass jeder auch was schlucken muss. Also wir konnten nicht das ganze Zauneidechsenhabitat erhalten in voller Höhe, aber wir haben die wesentlichen und wertvollsten Flächen schützen können. Und die geothermische Anlage muss etwas komplizierter gebaut werden und die Schule muss den Sportplatz auf dem Dach haben. Und so kommt man dann irgendwie zu Lösungen. Und wir versuchen da schon immer eher lösungsorientiert ranzugehen. Aber es wird immer, immer schwieriger, weil diese Verdichtung in der Stadt natürlich auch mit Blick auf Lärm, auf andere, auf andere gesundheitsrelevante Faktoren, Luftreinhaltung, Licht und so weiter. Letzten Endes geht es uns ja darum, dass es einfach gute Wohnverhältnisse gibt, menschenwürdige Wohnverhältnisse, dass man den Balkon nutzen kann, dass die Kinder auf der Straße spielen können und nicht durch Lärm und so weiter so gefährdet sind oder dass man nachts gut durchschlafen kann. Wahnsinnig wichtig für die Gesundheit. Ne? Wir haben schon ein Selbstbewusstsein, wir stehen für den Naturschutz und für die Biodiversität. Wir sind vielleicht etwas, vielleicht ist es jetzt für die Bauleitplanverfahren nicht mehr ganz so einfach als früher, als die untere Naturschutzbehörde im eigenen Referat drin war. Aber wir versuchen es immer auf eine konstruktive Weise zu lösen, weil wir natürlich auch die Notwendigkeit erkennen, dass Wohnungsbau und vor allen Dingen sozialverträglicher oder bezahlbarer Wohnraum sehr wichtig ist.
Genau, weil im Grunde, vorhin hast du schon gesagt, beim Neubau ist die Förderung ein bisschen weggefallen für dieses Gesetz. Beim Thema Artenschutz sprichst du den Flächennotstand an. Das heißt, auch da werdet ihr jetzt nicht unbedingt alle Tore öffnen, um noch mehr auf die grüne Wiese zu bauen. Mhm. Wie siehst du da deine Rolle, wirklich auch das Thema, wir brauchen ja Wohnraum, die Stadt wächst ja. Oder sagst du, nee, wir machen jetzt dicht, dann gibt sich auch kein Wachstum mehr.
Alle Akteure rund um die Wohnraumschaffung auf einen der größten Schätze zugreifen würde, und das ist der Bestand. Und wir können unglaublich viele Wohnungen realisieren, wenn man einfach über Umnutzung, Umbau bestehender Gebäude, wir sitzen hier jetzt auch in einem temporären Ort, ne, hier im Gasteig, wenn man eher auf den Blick lenkt auf das, was schon da ist und das umnutzt, was schon da ist. Und dann haben wir natürlich auch ein Problem, das kennt jeder von sich aus seinem eigenen Umfeld auch. Wir wohnen entweder zu groß oder zu klein. Und diese Flexibilität, also das ist ja illusorisch zu sagen, ein Mensch bleibt immer irgendwie sozusagen im gleichen Stadium. Mal hat man irgendwie eine vierköpfige Familie, mal ist man wieder alleine und so weiter und so weiter. Und auf diese unterschiedlichen Lebenssituationen im Laufe eines Lebens kann man in München ja fast nicht mehr reagieren über Verkleinerung oder Vergrößerung. Und dieser Remanenzfaktor, dass viele Menschen entweder zu groß oder zu klein leben, aber aus der Situation nicht mehr rauskommen, das ist auch wirklich ein Problem, weil ich glaube, wir könnten auch die Wohnraumfläche, die da ist, viel besser verteilen und auch viel, sodass jeder würdig leben kann. Ja. Mhm. Und das ist auch ein Riesenproblem, weil ja mit jedem Tausch die Miete explodiert. Und das kann man kann das nicht machen im Moment. Und das finde ich schon problematisch. Ich habe aber auch noch viel, da habe ich auch keine Lösung dafür. Gerade, ich glaube, das Sozialreferat hatte da mal drüber nachgedacht, ob man nicht so mietkostenneutrale, also pro Quadratmeter natürlich, mietkostenneutrale Tausche irgendwie organisieren kann. Aber das ist schon ein Hemmnis. Und ich glaube, wenn man mit dem, was da ist, intelligenter umgehen würde, hätte man auch ein Riesenreservoir an Wohnraum, was man vernünftig erschließen könnte.
Und ganz konkret sofort auch für den ganzen Energieverbrauch optimiert.
Absolut.
Verbräuche.
Klar.
Aber weil wir noch nicht über dich so viel gesprochen haben. Das ist natürlich was, wenn du hier für das Thema Klima und Umwelt zuständig bist, unvermeidbar, dass man auch dich als Person so ein bisschen fragt, hast du eigentlich ein Auto?
Nein.
Wirklich?
Ich kann gar nicht Auto fahren.
Hast du keinen Führerschein?
Nein.
Doch,
ich habe einen, aber ich kann nicht fahren. Also meinen Mitmenschen zuliebe fahre ich auch nicht. Das wäre ausgesprochen gefährlich.
Also es hat sich bei dir immer ergeben, dass du alles mit dem Fahrrad fährst? Oder wie bewegst du dich?
Ja, Fahrrad und öffentlich.
Und wie kam das?
Naja, ich habe irgendwann mal den Führerschein gemacht, weil das damals alle gemacht haben. Ich war eine furchtbar schlechte Autofahrerin, das muss man dazu sagen. Also es liegt mir jetzt nicht im Gehen. Und ich bin dann nach Konstanz zum Studieren und habe da immer mitten in der Stadt gewohnt. Ich habe es einfach nicht gebraucht. Dann bin ich nach München, 10 Jahre in keinem Auto gesessen und dann dieser Wahnsinnsverkehr. Ich habe offen gestanden, war das für mich überhaupt nicht attraktiv, die Idee damit, mir ein Auto zuzulegen fühle mich in keiner Weise eingeschränkt. Also ich schaffe alles alleine mit dem Rad und manchmal ist es natürlich mühsam, wenn man irgendwie größere Transporte machen muss mit irgendwas, aber da findet sich ja auch immer irgendwie eine Lösung dann.
Nutzt du Carsharing
dann? Nein, ich fahre gar nicht. Ich fahre ja nicht. Ich fahre nur Fahrrad und bei Wind und Wetter und auch größere Strecken. Ja.
Und Urlaube? Wie lebst du das?
Ich fliege nicht. Seit 2015 habe ich mir das abgewöhnt mit Fliegen. Ich bin einmal noch wegen einer geschäftlichen Dienstreise nach Israel geflogen. Das war wegen der Städtekooperation mit Beersheba. Das war wahnsinnig eindrucksvoll. Das möchte ich auch nicht missen. Da bin ich noch mal einmal geflogen, aber ansonsten privat fliege ich nicht mehr. Ich mache viel mit dem Rad oder ich mache so Weitwanderungen, solche Dinge und entdecke die Schönheiten, die vor der Haustür liegen.
Ja, aber gerade so Bildungsreisen, wenn man jetzt sieht, wie andere Städte ihre Energiesysteme umbauen, das löst du dann per Videos, oder meinst du nicht, dass es da auch...
Ja, ich meine, ich bin zum Beispiel jetzt bei Energy Cities in diesem Management Board, da gibt es natürlich Veranstaltungen dann in Brüssel. Das ist mühsam, aber da fahre ich dann halt 10-12 Stunden mit dem Zug. Ja. Aber fliegen würde ich nicht.
Jetzt bleibt nicht mehr viel übrig, jetzt ist noch der Fleischkonsum.
Ja, seit 16 Vegetarierin. Alter 16.
Das heißt eben, wenn du mit 16 schon anfingst, dir da Gedanken zu machen, gab es dann auch wirklich so in der Jugend, da wollte ich sowieso drauf hinaus, irgendwie so einen Moment, so einen Aha-Effekt, so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, das wird mein Lebensthema?
Also seit ich ein politisch denkender Mensch bin, hat mich das Thema Umwelt und Klima irgendwie beschäftigt. Und ich habe schon relativ früh auch diese Berichte des Club of Rome gelesen und so weiter. Also das war immer so ein Thema und ich habe ja dann auch was Politikwissenschaftliches eigentlich studiert. Also auch wenn es sich unter dem...
Ich dachte Verwaltungswissenschaften,
aber das ist ein bisschen ein irreführender Begriff. Die Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz ist so ein interdisziplinärer Studiengang mit sehr viel Freiheiten. Und ich habe, also Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Recht, Politikwissenschaften, Soziologie, Philosophie, das ist so ein,
alles da drin,
ja, das ist alles mit da drin
Studium
und ich habe das mit einem sehr starken politikwissenschaftlichen Hintergrund und soziologischen Hintergrund studiert und habe auch Kommunal-Regionalpolitik eben als Schwerpunkt gewählt. Also mich hat die kommunale Ebene auch immer gereizt, weil ich denke, das ist die Umsetzungsebene, wo man einfach was Sichtbares bewegen kann. Und war auch früh schon im ASTA aktiv. Wir haben damals schon Verkehrskonzepte durchgedrückt an der Uni und so weiter gegen große Widerstände. Also es war immer ein Thema für mich.
Das ist sehr interessant. Ist das im Grunde dann auch, wenn du sagst, es ist eigentlich, dass du dich gar nicht so sehr als Verwaltungsmensch, sondern eher als politisch denkender Mensch siehst? Das ist ja, denke ich, eben auch ein großer Unterschied, wie man an die Sachen rangeht. Dann könnten aber auch viele, die eher politisch denken, ja gerade ein bisschen frustriert sein angesichts der globalen politischen Entscheidungen und aber auch der in unserem Land getroffenen Entscheidungen von knapp 30% der Menschen, dass man eigentlich sagt, dieser positive Ansatz des besseren Arguments und das, wofür Politik eigentlich auch steht, der Austausch der Meinungen, der am Schluss zur besten Lösung führt, ist der richtige Weg. Wie geht's dir da gerade so in deiner Mental Health Situation? Beim Blick auf das.
Ja. Super spannende Frage. Das ist natürlich auch ein Thema, was mich im Moment sehr stark beschäftigt. Ich bin manchmal erstaunt darüber, dass ich erstaunt bin, dass es vernunftbegabten Wesen nicht gelingt, mit so einer absehbaren Herausforderung von wie Klimawandel zum Beispiel wirklich umzugehen. Wir haben kein Defizit an Lösungen. Wir haben kein Defizit an Problemerkenntnis, die auf dem Tisch liegt. Man muss nur die ICPP-Berichte durchlesen. Das Wissen ist da, das Wissen um die Lösungen ist da. Und es ist so schwierig, das Ganze auch wirklich umzusetzen, diese Transformation. Und wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, warum ist diese Transformation so überfordernd? Warum, ja. Und also es ist natürlich wirklich schwierig und man könnte jetzt wirklich sehr dystopisch auch in die Zukunft blicken, in das Jahr 2040, 2060, 2070 mit dem, was gerade rundherum passiert. Ich möchte nicht wissen, was allein der Krieg in der Ukraine für THG-Emissionen in die Luft geblasen hat, also wie zerstörerisch das alles ist. Man könnte verzweifeln. Manchmal bin ich auch ein bisschen verzweifelt, aber ich bin grundsätzlich immer jemand, der irgendwie denkt, wenn es rechtsrum nicht geht, dann geht es halt linksrum. Also ich habe irgendwie immer so das Gefühl, okay, wenn das nicht geht, dann habe ich halt einen Plan B in der Tasche. Ja. Und so versuche ja, ich natürlich, das umzusetzen. Aber ich glaube eben, dass das, worauf wir vielleicht noch stärker achten müssen, ist einfach das, was ja auch in dieser Studie bei Steffen Mau rauskommt. Wie schaffen wir es, diese riesige Herausforderung des Klimawandels gemeinsam solidarisch zu lösen, sodass die Angst vor Veränderung rausgenommen wird. Und es geht vielleicht dadurch, dass wir zum einen kooperativ und solidarisch natürlich sind, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir verstehen, was wen bewegt und gute Lösungen dafür entwickeln. Und es gelingt uns vielleicht auch, wenn wir positive Visionen haben von dem, wie es denn sein kann und auch nochmal uns die Frage stellen, was ist denn ein gutes Leben? Ja. Und
was ist denn ein gutes Leben?
Ja, also für mich, aber das ist eine sehr individuelle Perspektive, materielle Dinge haben mich noch nie interessiert. Ich finde wichtiger natürlich, also ganz, ganz wichtig sind Beziehungen natürlich, ja, dass wir in Kontakt sind, dass wir in Beziehung stehen. Wichtig ist, dass wir miteinander so kommunizieren, wie wir es gerade leider nicht immer beobachten, also nicht spalten, nicht polarisieren, sondern durchaus kontrovers, aber wertschätzend. Ja, das ist, glaube ich, diese Sprache zu sprechen, ist, glaube ich, extrem wichtig, zuhören zu können und gemeinsam einfach auch an Lösungen arbeiten, die niemanden überfordern. Also ich habe so ein wahnsinnig cleveres Beispiel aus Schweden. Ich finde, die haben das super gelöst zum Beispiel. Die haben, weil wir vorhin auch über CO2-Bepreisung gesprochen haben, Schweden ist ja so ein, na, da gibt es Städte und es gibt das Land. Und die haben eine CO2-Steuer eben auf Diesel und Benzin erhoben. Und die war wirklich sehr, sehr hoch und eine hohe finanzielle Belastung. Und jetzt haben die einfach Folgendes gemacht. Die haben gesagt, wenn jemand in einer Stadt lebt und hat den gesamten ÖPNV direkt vor der Tür, dann zahlt er das in vollem Umfang, wenn er ein Auto besitzt. Dann ist das sein persönlicher Luxus. Wenn jemand am Land lebt und hat keine öffentlichen Verkehrsmittel vor der Haustür und er ist zwingend darauf angewiesen, ein Auto zu haben, dann wird der entlastet von dieser CO2-Steuer. Und ich glaube, so in diese Richtung müssen wir viel, viel stärker denken. Lastenverteilung, Gerechtigkeit. Nach wie vor ist es ja so, dass die wohlhabendere Schicht einen unverhältnismäßig hohen Anteil an den Treibhausgasemissionen hat. Und das muss man auf jeden Fall mitdenken. Also, die müssen auch mehr beitragen dann zum Klimaschutz. Und da gibt es kluge Ideen. Ich glaube schon, dass man das lösen kann. im Moment haben wir eher einen Backlash beim Klimaschutz. Und er wird nach unten priorisiert. Und obwohl wir wissen, dass es absolut existenzgefährdend ist, was wir da tun, rutscht er in der Priorität nach hinten. Ich finde auch, was die Wirtschaft angeht, es wird ja immer auch so ein bisschen mit diesen ökonomischen Modellen oder mit ökonomischen Herausforderungen wird dann argumentiert. Meine persönliche Überzeugung ist, dass der Einstieg in eine dekarbonisierte und zirkuläre Wirtschaft absolut tragfähig ist, auch als Geschäftsmodell tragfähig ist, weil wir stehen ja auch in einer internationalen Konkurrenz und andere sind in vielen Bereichen sehr viel innovativer zum Teil. Wir sind auch innovativ, ja. Wir sind auch innovativ in vielen
Bereichen. Aber an der deutschen Autoindustrie sieht man, dass vielleicht gewisse Fehler gemacht wurden.
Genau, Strategiefehler oder was heißt, jetzt im Nachhinein stellt sich raus, dass es eben doch ein strategischer Fehler war, nicht den VW-Käfer in E-Mobilität zu denken, sondern die großen SUVs zu denken, die halt eine höhere Gewinnmarge haben, aber ja, wo das Verkaufspotenzial sozusagen einfach begrenzt ist. Ja, und ich glaube, dieses Umdenken, also dieses Gefühl zu sagen, das ist jetzt eigentlich auch klug, so zu agieren. Und viele Unternehmen sind ja schon wirklich da auf dem Weg. Das setzt halt jetzt auch voraus, dass die neue Bundesregierung stabile Rahmenbedingungen schafft. Und ich glaube, wir brauchen einfach nur stabile Rahmenbedingungen und nicht dieses heute hü und morgen hot, sondern eine Stabilität. Und ich glaube, wenn auch die Stabilität heißt, wir bleiben dabei, dass wir in Richtung Dekarbonisierung und Zirkularität und so weiter denken, dann ist es ein stabiler Pfad und die Wirtschaft wird dann auch in die Richtung laufen. Ich glaube, sie brauchen nur eine Orientierung, wohin es denn gehen soll.
Und eine Verlässlichkeit und Planbarkeit nehme ich mal an.
Genau, ja, ja.
Das ist aktuell bei der politischen Lage auch nicht besonders zuverlässig. Aber das führt auch ein bisschen zu der Frage, die wir auch in jedem Podcast stellen, die so ein bisschen zu dem Anfang auch passt. Wenn schon Munich Next Level, dann geht es ja auch ein bisschen um Fantasie und wir müssen uns nicht nur mit Fakten beschäftigen, sondern eigentlich auch die Frage, wenn du Superkräfte hättest, ja, wir haben jetzt gerade gesagt, was eigentlich alles passieren müsste, ja, um den Klimaschutz voranzubringen und den Umweltschutz und den Artenschutz, dann fragen wir immer so könntest du Superheld sein deiner Wahl oder eine Superpower haben, wie in einem Computerspiel, um deine Ziele am besten nach vorne zu bringen. Was für eine Superkraft würdest du dir da wünschen, wenn ich hier die Fee wäre?
Als Gesellschaft rauskommen aus dieser Spaltung und Polarisierung, sondern als Gesellschaft wieder so ein Verständnis haben, wo wir eigentlich hin müssen. Ich glaube, dass die Gesellschaft und wie sie funktioniert, inklusive Politik, Administration, das ist ja das Fundament, mit dem wir agieren können. Und wir müssen einfach auch tolerieren, dass es unterschiedliche Ansichten und unterschiedliche Positionen gibt, aber dass wir wieder in konstruktive Aushandlungsprozesse kommen, das wäre für mich eigentlich das Wichtigste. Und
also wenn man dafür heute schon einen Zauberstab braucht, ja, das ist aber auch schlimm.
Ja, es ist ja aber auch gerade so schlimm, ne? Und da spielen ja auch die Medien irgendwie eine Rolle. Und ich glaube, wir brauchen als allererstes mal dieses Fundament. Und dann wäre natürlich schon meine Zukunftsvision, wenn ich Superkräfte hätte, dass es uns einfach gelingt, im Klimaschutz so voranzukommen, dass wir alle das Gefühl haben, in 20, 30, 40 Jahren, es geht uns besser als heute. Wir leben gut, wir haben ein gutes Leben. Es ist vielleicht anders in vielen Bereichen. Vielleicht nicht ganz so konsumorientiert, vielleicht kommen andere Werte wieder stärker zur Geltung. Und wir haben aber auch diese ganzen Vorteile einer klimaneutralen Welt in Richtung, es wird leiser, es wird grüner, wir haben mehr Aufenthaltsfläche, wir haben vielleicht mehr Ruhe auch dadurch in der Stadt. Wir sind autark, wir sind unabhängig, wir fühlen uns stark und unabhängig. Alle diese ganzen Vorteile, die würden dann eventuell auch zur Geltung kommen. Ne?
Sehr schön. Also dann wünschen wir dir einen Zauberstab, der das den Menschen in den Kopf bringt, dieses Zukunftsbild vor Augen zu haben. Sehr schön. Bevor wir das spannende Gespräch zu Ende bringen müssen, weil wir sind ja leider nicht bei alles gesagt von der Zeit, wo wir irgendwie 8 Stunden reden können, was ich jetzt gerne weiterführen würde, müssen wir zum Schluss kommen und fragen aber nochmal bei all dem Wissen und der Inspiration, die du so mitbringst, was du vielleicht noch so als Bücher oder Podcasts oder Webseiten, die man unbedingt gelesen oder gehört haben müsste oder auch Filme, du ein bisschen was mitgebracht hast, was dich selber vielleicht auch geleitet hat. Wir haben schon gehört, Club of Rome mit 16 wahrscheinlich, das
ja,
Buch.
Ja, genau. Ja, also dieses Buch Triggerpunkte von Steffen Mau würde ich jedem empfehlen. Mhm. Der spannt 4 Ungleichheitsarenen auf in allen relevanten Politikbereichen gerade. Es ist super, super spannend. Ich lese gerne Bruno Latour, so das ein französischer Philosoph, der jetzt vor kurzem gestorben ist auch, genau. Ein Buch, was mich sehr beeindruckt hat, war von Karl Polanyi, The Great Transformation. Der beschreibt eben genau diesen Umbruch, industrielle Revolution und was in den 150 Jahren danach passiert ist. Hm. Und wie eben sozusagen wir es auch geschafft haben, Natur und auch den Menschen letzten Endes den Gesetzen des Marktes zu unterwerfen. Super spannende Lektüre. Mhm. Wirklich super, super spannend. Ich habe neulich ein Buch gelesen von Eva von Redeker, Bleibefreiheit. Das fand ich auch sehr spannend. Oh, die Freiheit zu bleiben und nicht gehen zu müssen. Das finde ich auch passt sehr gut
zum Thema
in die
Migration,
Zeit. Zum Thema Migration, ja. Ja, das sind so ein bisschen, also ich lese schon gerne auch Bücher, die so ein bisschen politikwissenschaftlich, soziologisch und so weiter sind, was mich einfach interessiert. Und ansonsten lese ich natürlich auch gerne gute Romane und habe immer auch irgendwie so einen seichten Krimi am Bett zum Einschlafen, der einem so aus der Hand fällt, wenn man gerade so hinwegdämmert.
Ja, wir haben schon hier mit deiner KVR-Kollegin gesprochen, wie sie es überhaupt schafft, sich zu entspannen. Und da war tatsächlich der Clou, dass sie auf dem Weg ins Büro zwischen Kind, Pausenbrot packen und Mutter sein, bis plötzlich Behördenchefin die U-Bahn nutzt, um dann irgendwie einen Roman zu lesen, immer ein paar Seiten.
Ja, ja.
Das heißt, du, um abzuschalten von den ganzen Problemen, die auf deinem Tisch liegen, mit vor allem auch weltbewegenden Problemen, die wirklich ums Überleben unserer der Menschheit gehen, liest du abends gerne Kriminalromane.
Ja, das ist die Zerstreuung, aber ich, also das, was mich am meisten also entspannen lässt, ist halt einfach, ich bin wahnsinnig gern draußen. Also ich bin fast jedes Wochenende irgendwie in den Bergen unterwegs oder also wenn es halt sich ausgeht. Häufig muss ich natürlich auch am Wochenende arbeiten, aber wenn sich's ausgeht und das Wetter schön ist, dann bin ich entweder wahlweise auf dem Berg oder im See oder auf dem Fahrrad. Und das ist das, was, oder Yoga, solche Dinge, das mache ich eben auch sehr gerne. Und ja, ich habe so ein Buch, Ein guter Plan, wo man immer so ab und zu mal irgendwie reinschreiben kann, so ein bisschen so eine Positionsbestimmung, wie es einem gerade geht und Herausforderungen, aber eben auch vielleicht den einen oder anderen Erfolg. Und genau, und ich finde wichtig, dass man einfach Menschen an seiner Seite hat, die auch inspirierend sind und die einem dann die Kraft geben, um weiterzumachen.
Sehr gut. Und alle, die ihr zuhört, genau, ihr habt jetzt auch inspirierende Menschen an eure Seite gestellt bekommen, indem wir Christine Kugler für euch hier eingeladen haben. Ich hoffe, es hat euch so gut gefallen wie mir. Danke, dass du da warst und so ein bisschen Einblick gegeben hast in das Schaffen einer RKU-Chefin, Referat für Klima- und Umweltschutz, und einer Behördenchefin in einer 1,6 Millionen Einwohnermetropole, wo so viele Kämpfe täglich ausgekämpft werden müssen. Und es werden sicherlich in den nächsten Jahren noch viel mehr. Aber mit konstruktiven Ansätzen werden wir auch das wuppen. Und schön, dass du da warst und viel Erfolg bei deinen Aufgaben.
Ja, danke schön, sehr gerne.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.